Es ist total. Ja, ja, ich hatte gerade, es war so ein richtiger Hirnfurz, das muss ich rausschneiden. Marco und Melvin für euch wieder zurück.
Wann ist es Liebe?
Welche Ereignisse in deinem Leben haben dich freier gemacht?
Marco, jetzt beruhig dich mal mehrfach, weil wenn ich mit dem Mikrofon spreche, dann hört es mich trotzdem so wie ein Blinder, der sein Gehör trainiert hat.
Was für ein Vergleich.
Logos, das unheilbare Gesprächigsein.
Ich wünsche euch allen Liebe und Vertrauen.
Hallo zusammen, hallo, geht hinaus in den Äther und erreicht euch hoffentlich jetzt in eurem Gehörgang. Willkommen zurück, Logos unheilbar gesprächig hat sich wieder zusammengefunden, um ein erneutes Mal der Gesprächigkeit zu frönen. Uns geht es, glaube ich, also ich kann erstmal nur für mich sprechen. Wir hatten kein großartiges Vorgespräch, ganz gut. Und das liegt unter anderem daran, dass ich jetzt Urlaub habe. Und auch der Melvin hat gerade Urlaub. Das heißt, er ist entbunden von den Notwendigkeiten des Arbeitslebens. Und ja, ich würde das ganze Thema Urlaub einmal gerne mit dir besprechen. Heute geht es wieder um einige Fragen, die wir uns gegenseitig hin und her stellen und ja in eine lockere Talkrunde reinkommen wollen. Und ja, Melvin, fangen wir an mit, was macht für dich einen guten Urlaub aus?
Ja, leicht ein Sitzen und keine Termine. Die Definition von Glück, oder wie war das? Ein guter,
ja, KIZ-Song.
Das ist eine wirklich spannende Frage, weil die Tendenz ja doch häufig ist, einen möglichst aufregenden externen Urlaub zu erleben. Das heißt, möglichst weit weg von zu Hause, und in irgendeinem Strand liegend, ja, bei azurblauem Meer und so weiter. Das habe ich jetzt alles gerade nicht und das ist auch für mich nicht zwingend erforderlich, um einen guten Urlaub zu erleben. Ein guter Urlaub zeigt sich vor allen Dingen daran, dass ich relativ schnell meine Passwörter vergessen habe, für die Arbeit zum Beispiel, dass ich so überhaupt so Themen wie was steht noch an im Büro, was für Projekte muss ich noch abarbeiten, was für Probleme im Alltag umgeben mich, ja, wenn das alles verschwindet und ich so langsam loslasse und merke, so der Trubel, der kommt zum Erliegen und ich schlafe besser und länger, ich genieße mehr, ich spüre mich besser, ich bin insgesamt leichter, weicher, flexibler, dann habe ich das Setting erreicht, das einen guten Urlaub ausmacht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich da hin? Also ist das sozusagen die göttliche Gnade oder kann ich da selber auch Einfluss drauf nehmen? Also es ist schon mal nicht schlecht, für eine Weile auszureisen. Ja, ich will damit nicht mein Zuhause degradieren, sondern es geht schon um einen Tapetenwechsel, um die Möglichkeit, das, was vorher vielleicht sehr stark oder sehr streng mit irgendeiner Pflicht assoziiert war, für eine Weile beiseite zu legen und hinter mir zu lassen. Also ich mache ja auch Homeoffice, deswegen ist für mich natürlich mein Zuhause auch mein Workspace, wenn man so möchte, um dann ja mal wieder andere Eindrücke zu gewinnen. Also Urlaub ist für mich auch Neues, also ein guter Urlaub ist für mich auch Neues entdecken, inspiriert werden, erweitert werden, besinnlicht werden. Das kann natürlich gut und gerne auch an dem einen oder anderen schönen Urlaubsspot im Ausland oder zumindest in einer sogenannten urlaubsartigen Region passieren. Ich brauche auf jeden Fall in einem guten Urlaub Natur. Ich brauche angenehme Luft. Und mir ist auch wichtig, dass ich im guten Urlaub mir zwischendurch mal was gönne. Das heißt, auch mal ausgehe, essen gehe. Ja, gut, jetzt ist das alles nicht so easy, aber auch mal ins Theater gehe oder dergleichen. Also mal irgendwie so ein Erlebnis habe. Wie gesagt, um auch mal was Neues, was anderes, was Erweiterndes einzuverleiben. Und für dich?
Ja, ich glaube, da hast du eigentlich die wichtigsten Punkte zusammengefasst, die ich auch im Auge hatte. Mhm. Du hast die Frage gestellt, wie kommt man in diesen Modus des, ja, des Alltagsseins vergessen? Das ist eine sehr spannende Frage, weil ich glaube, das zeichnet wirklich einen richtig, richtig guten, erfahrungshaltigen Urlaub aus. Und ich würde sagen, dass ich ihn einmal auf jeden Fall hatte. Es war halt der schon oft besungene Schweden-Survival-Urlaub, weil ich da in die Notwendigkeit kam, meinen kompletten Aktivitätsrhythmus der Umwelt anzupassen. Ich glaube, ich hatte das auch schon mal hier erzählt. Ich habe nicht mehr auf die Zeit geachtet. Also ich hatte eine große Powerbank dabei fürs Handy, damit, wenn was ist, das Handy auf jeden Fall irgendwie eine Minimalladung hat, sodass wir irgendwie telefonisch doch noch erreichbar sind, beziehungsweise uns raustelefonieren können. Und ich habe hin und wieder auch noch einen Song gehört, wenn mir mal langweilig wurde, wozu nicht viel Zeit war. Aber es kam relativ schnell, hat sich eingestellt, dass ich mit dem Sonnenschein aufgewacht bin und mit dem Dunkelwerden am Ende des Tages dann auch müde wurde. Und während des Tages konnte ich nicht sagen, wie viel Uhr wir hatten. Ich habe dann so laienhaft versucht, am Sonnenstand irgendwie Rückschlüsse zu schließen, wie viel Uhr wir denn hätten. Aber das war auch relativ irrelevant, weil ich da so in den Handlungsrhythmus hineingezogen würde. Und ich glaube, da ist für mich die Antwort auf die Frage, die du gestellt hast. Mhm. Das Setting können wir uns schaffen, aber die Atmosphäre, also irgendwie, ich glaube, das ist das Innerste. Unsere Subjektivität muss sich mit der Atmosphäre dieser außer uns liegenden Objektivität komplett verbinden, sodass wir genau in diesen Modus kommen.
Ja.
Dass wir halt, das Alltagsleben sich anfühlt wie ein vergangenes, falsches, anderes Leben, was nicht da ist. Ich glaube, dann hat man diese Sphäre erreicht, in denen ein Urlaub erholsam ist. Man könnte natürlich davon ausgehend sich fragen, macht das dann nicht, wenn man diese Sphäre verlässt, einen ja schon depressiv, wenn man wieder in die andere, in die wirklichere Welt eintaucht, beziehungsweise in die Welt, die vom Zeitfaktor das Jahr eher bestimmt als die, was weiß ich, 30 Tage Urlaub sind es bei mir. Und das ist dann die spannende Frage, birgt so ein Urlaub auch Gefahren oder kann es auch zu Erkenntnissen führen, mit denen wir unseren Alltag dann verändern? Das ist halt die große spannende Frage. Kann ein Urlaub so transformativ sein, dass wir unseren Alltag komplett hinterfragen? An dem Punkt war ich bis jetzt noch nicht, aber wenn ich so ins Reden komme und darüber nachdenke, ist das eine Möglichkeit, die ich nicht ausschließen würde.
Ich würde das auch nicht ausschließen. Also bei mir braucht es keinen Urlaub, da reicht es auch schon aus, mal eine Stunde spazieren zu gehen, um diesen sogenannten Alltag zu hinterfragen. Also es gehört bei mir irgendwie auch dazu. Ich bin ein hinterfragender Mensch. Und gerade solche Sachen wie der Trott, der hat ja jeden Tag sich aufs gleiche oder ähnliche abspielt, der sogenannte Alltagstrott, und dessen Folgen stelle ich mir häufig und überlege, was ich also machen kann. Und Urlaub bietet mir natürlich auch nochmal diesen Geschmack einer anderen Welt. Und das andere geht ja leider häufig durch das Monotone verloren oder rückt einfach weit weg. Ja. Und kein Wunder, dass Menschen dann ja, bisweilen zur Flasche greifen oder zum Joint oder was auch immer, um sich in das andere hineinbeamen zu können, aus dem Gefängnis des Alltags heraus. Und auch, dass Menschen teilweise ein Jahr lang oder so auf ihren Urlaub zufiebern, als großes Spektakel inmitten eines belastenden, ja, maschinellen Arbeitstages, wo man viel arbeitet oder andere Verpflichtungen hat und so
Ja.
weiter, zeigt ja auch, dass da ein großes Bedürfnis ist, an dem Alltag eigentlich was zu verändern und sich da vielleicht mehr Möglichkeiten zu verschaffen, auszubrechen. Also Urlaub ist ja auch relativ, also wann fängt Urlaub an? Ist also quasi ein verlängertes Wochenende eventuell auch schon Urlaub? Kann man da auch sagen, okay, ich habe Urlaub, ich fahre jetzt mal 4 Tage zu Tante Erna, sage ich mal, an die Ostsee. Ja, kann man das schon Urlaub nennen? Hat das auch schon die Qualität, die verhilft, das andere zu kosten? Oder ist Urlaub wirklich erst ab 1, 2 Wochen oder sowas per Definition gerechtfertigt? Und ja, was für Möglichkeiten hätte ich denn dann überhaupt, langfristig mit diesem Alltagsproblem umzugehen, wenn ich denn ein Problem mit dem Alltag habe? Kann ja auch sein, dass ich total gerne in diesem Setting bin. Ja, also gerne in diesem Job, in dieser Konstellation von Familie oder Umgebung etc. Ne? Und das ist dann eine individuelle Frage. Aber wie gesagt, für mich steht halt schon fest, dass ich einen Handlungsbedarf, einen Veränderungswillen habe und vielleicht auch so ein bisschen überkandidelt optimierungsorientiert bisweilen werde. Aber ich finde das auch für mich irgendwie, oder ja doch, ich finde das auch gerechtfertigt. Also ich will mich ja in diesem Leben gut und froh fühlen können. Und das nicht nur im Urlaub, also nicht nur 1, 2 Mal im Jahr für 1 bis 2 Wochen und dann ist der Rest ja so ein bisschen wie das Warten auf Godot oder das Warten
Ja.
auf die Rente.
Ja, das kennt man auf jeden Fall. Also, ne, mir sind auch Leute bekannt, die sich quasi für jeden Urlaub im Vorfeld in die Schuld treiben, in den Kredit oder was aufnehmen und das dann danach ein ganzes Jahr abbezahlen, um dann im nächsten Jahr wieder einen Kredit zu nehmen, um im Urlaub zu fahren. Und diese ja, Büro-Floskeln, man wartet aufs Wochenende und dann im größeren Sinne auf den Urlaub, das kennt man natürlich auch. Und das ist eigentlich ein alarmierendes Verhalten, wenn man so denkt.
Ja.
Weil ich denke mir dann immer, ja, haben die Menschen denn nichts mit sich selbst anzufangen, so auch nach Feierabend. Also ich kann verstehen, wenn die Arbeitstätigkeit einen nicht erfüllt. Aber warum muss ich denn dann auf solche besonderen Ereignisse warten, um mein Leben zu leben? Und kann das dann nicht zumindest ab 5 Uhr nachmittags oder wann auch immer ich Feierabend habe und da mein Selbst auszuleben? Das klingt, also das Ganze ist halt immer geprägt von, ich will irgendwie lebendig sein, ich will was erleben, aber das ist halt, das wird halt so outgesourced, ausgelagert, dass es halt irgendwie 2 Wochen im Jahr in Ordnung ist, aber das ist dann auch gleichzeitig das Highlight. Also das ist diese Einstellung, also die kenne ich ganz gut von mir. Die Zukunft bringt doch das, was ich eigentlich jetzt will. Ich will jetzt, weiß ich nicht, bei mir wäre es mein Romanprojekt stärker vorantreiben.
Ja.
Aber dann denke ich mir, ja, aber ich habe in der Zukunft noch genug Zeit und der Zukunfts-Marco erledigt das schon.
Ja, das kenne ich.
Und so ähnlich sehe ich das beim Urlaub. Nee, ich könnte jetzt schon glücklicher sein. Ich könnte jetzt schon anfangen, weiß ich nicht, zu malen oder irgendeine Tätigkeit auszuführen, die
Ja.
mir in meinem Innersten entspricht und mich
Ja.
kultiviert als menschliches Wesen. Aber nein, das geschieht dann im Urlaub. So, da ist dann die Zukunftsperson, die kann dann diesen Traum leben. Und das ist, warum nicht täglich irgendwie eine kleine Traumdosis sich selbst geben, anstatt irgendwann auf eine Überdosis zu warten, ja, die man sich dann einmal im Jahr gönnt. Und das ist tatsächlich eine Tatsache, die mich sehr melancholisch stimmt, weil ich diese Gedanken auch zuweilen habe. Ich versuche mich da tatsächlich wegzuzwingen und das klappt mal mehr, mal weniger gut, aber es, ne, rein logisch ergibt das überhaupt keinen Sinn, sein Leben zu verleben und auf einen Zukunftszeitpunkt hin zu fiebern, an dem irgendwas besser sein soll. Warum sollte das besser sein? Warum sollte der Zukunfts-Marco anders denken als der Gegenwarts-Marco? Der Zukunfts-Marco verschiebt das dann auf Zukunfts-Marco 2 und so weiter, bis ich irgendwann ins Grab falle. Und dann habe ich mein Leben verlebt und nicht die Dinge gemacht, die ich jetzt möchte. Natürlich hat man Verpflichtungen, die halt einen immer wieder auch von den Zielen und den Dingen, die man vielleicht in dem Moment machen möchte, etwas abhält. So, das ist ganz normal, das nennt sich Erwachsensein. Das sind die Kompromisse, die man in einer Gesellschaft eingehen muss, damit die Gesellschaft funktioniert. Es geht nicht anders, das sehe ich auch ein. Das ist ja auch per se nichts Verwerfliches, aber diese ganze Sphäre, ich arbeite auf meinen Urlaub hinaus, die finde ich echt gefährlich und unfassbar traurig stimmt.
Also,
und ich wollte noch auf irgendwas hinaus, aber
du bist jetzt zu traurig erstmal. Nee, kann ich alles sehr gut nachempfinden. Ich mache das schon irgendwann und ich werde das auch mit Freude machen. Wann spielt gar keine Rolle, sondern einfach irgendwann. Kenne ich auch sehr gut. Ich habe das Gefühl, wir werden auch so ein bisschen dahin erzogen. Ja, wir lernen irgendwie früh, dass es einmal im Jahr Weihnachten gibt, dass es einmal im Jahr Geburtstag gibt und Ostern und diese ganzen anderen Feste und in der Schule natürlich die Ferien und irgendwie geht es immer darum, zeitweise durchzuhalten, auszuhalten, von montags bis freitags, 9 to 5, wie auch immer, die Faust in die Tasche und durch da. Und dann gibt's halt bisweilen halt mal 2 Tage Wochenende, wo ich dann ein bisschen mehr leben kann, ja, das leben kann, was ich auch gerne lebe. Und dann geht's wieder zurück sozusagen in diese Maschinerie. Und das, finde ich, bewirkt eben auch so einen, oder kann so einen Denkhabitus bewirken. Ich mache das dann, wenn ich Zeit habe. Ja, ich habe zwar Zeit, aber momentan bin ich zu ausgelaugt, ich habe zu viel zu tun und komme da nicht in meine kreative Entfaltung, in meine Ruhe. Aber ich habe ja irgendwie in 2 Monaten Urlaub. Da wird das alles dann innerhalb von 14 Tagen gemacht, was ich mir vorgenommen habe, da male ich dann das Gemälde und schreibe mein Buch zu Ende und dann im Urlaub paradoxerweise fühle ich mich aber noch viel schlapper und merke, also ich kenne das halt zumindest so, bisweilen merke ich dann, dass mir die Kräfte jetzt völlig fehlen, dass ich eigentlich nur noch liegen möchte oder ausruhen möchte oder was. Und das, was ich vorher so die ganze Zeit geleistet habe, das sitzt mir dann einfach im Nacken, im Körper. Und vielleicht werde ich sogar krank. Das hatte ich auch sehr oft in meinem Leben, dass ich dann im Urlaub, also ich habe mich in den Urlaub geschleppt, ja, wie so ein heimkehrender Soldat. Und dann kommen die ganzen Schussverletzungen zum Tragen, die ich mir im Krieg eingeholt habe. Ne, und tun dann erst richtig weh und müssen erstmal dann bandagiert werden. Und das ist
ja
schon ein ziemlicher Irrsinn.
Ja, das wollte ich auch gerade anmerken, als du damit begonnen hattest, dass man dann so auf Adrenalin und gepusht und ne, der ganze Stress einen irgendwie den ganzen Organismus aufrechterhält und der kommt dann zur Ruhe und dann sind die Viren, Bakterien oder sonst was, was man sich in der Zeit eingefangen hat, können dann richtig durchkommen, weil der, ne, Körper dann auch ausgelaugt ist, man kommt zur Ruhe und so weiter und dann kommt oftmals dann tatsächlich die Krankheit durch in ihrer Symptomatik.
Ja, ich erinnere mich gerade an meine erste wirkliche Berufserfahrung, wo ich über einen längeren Zeitraum hinweg 40 Stunden die Woche arbeitete nach der Schule. Das war das FÖJ, ein freies ökologisches Jahr. Und ich bin dort zu dem Vorstellungsgespräch hingefahren, habe mich sehr gut präsentiert und dann sagte der Betreuer zu mir, das Ganze sei wie Urlaub, das wäre was ganz Tolles. Und diesen Satz habe ich mir eingeprägt, das Ganze sei wie Urlaub. Und habe dann auch mich danach gerichtet. Also für mich war das erstmal kein Urlaub, so viel zu arbeiten und auch körperlich schwer zum Teil. Wir haben also nur am Rande, wir haben da Nistkästen gebaut, in die Baumkronen installiert oder Nistflöße in die Reinarme montiert mit Warthosen oder Neoprenanzügen bei Wind und Wetter und Gewitter. Weidezäune gebaut, Vögel kartiert, Proben mikroskopiert, also ganz viele eigentlich auch sehr interessante, spannende Tätigkeiten. Aber es war eben für mich dann doch kein Urlaub, habe mich aber dann mehr und mehr verhalten, als sei das Urlaub. Und habe zum Beispiel morgens, wenn ich die Zeitung durchforsten sollte nach Naturschutzartikeln oder dergleichen, habe ich dann einfach die ganze Zeitung mit zwei, drei Tassen Kaffee konsumiert und immer öfters auch die Beine hochgelegt und auch mal irgendwie dann im Bulli, in dem ich halt die Gänse zählen sollte, auch schon mal die Augen zugemacht, war ja Urlaub. Ich habe mich da dann zu stark dran festgeklammert und das kam leider dann mehr und mehr raus. Also die haben verstanden, der ist nicht so ganz auf Zack und haben das zwei, dreimal angesprochen, schließlich aber eskaliert und mich dann rausgeschmissen, weil ich mich an dieses Credo gehalten habe. Das Ganze ist wie Urlaub. Also es ist tatsächlich schon spannend, wenn ich dann diesen Urlaubsmodus einschalte im Alltag, dann rinnt mir der Alltag mit seinen Verpflichtungen schon mal ganz gern durch die Finger. Und das beißt sich mit unserem Leistungssystem, das beißt sich mit den Ansprüchen, den unser Arbeitgeber an uns hat. Also ist dann so ein bisschen, wie sagte, wie heißt die Partei? APPD, Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands. Arbeit ist scheiße, haben die so als Slogan. Und wähl die APPD. Ja, also da in die Richtung geht das dann. Und ja, klar, und dann kommt auch schnell dieses Joch des Faulheitsvorwurfs, ja, zum Tragen. Also irgendwie so, du bist faul, du bist phlegmatisch, du machst nichts, du bist nicht produktiv und bist damit auch kein wertvolles Element für unsere Gesellschaft. Also es kann sogar bisweilen bei mir in ein Impotenzgefühl übergehen, wenn ich zu sehr in Anführungszeichen Urlaubsmodus im Alltag betreiben wollen würde. Natürlich jetzt eine andere Kiste, als du gesagt hast, mit ich will doch mal endlich diesen Zukunftsmarco in die Gegenwart holen und jetzt meine Projekte, die ich auch für mich und in meiner kreativen Entfaltung auserkoren habe, angehen. Ja, und ich spreche jetzt halt von diesem Urlaubsmodus Chili-Milli. Ja, nur trotzdem, also da sind schon zwei unterschiedliche Konzepte.
Du hast auch vorhin über, ne, das ganze Arbeitsleben und am Wochenende hat man freigesprochen. Da ist mir auch durch den Kopf gegangen, wenn ich beispielsweise mit einem Geschichtsstudium in Dortmund in der DASA, in der Deutschen Arbeitsschutzausstellung war, das ist ein Museum,
Ja.
da bekommt man halt mit, wie früher gearbeitet wurde an so riesen Webstühlen und Untertage und so weiter und so fort. Und damals durfte der Mensch und auch der Mensch schon als Kind dann 6 Tage die Woche arbeiten, quasi fürs Vaterland
Durfte
produzieren, ne?
der Mensch.
Genau, und Sonntag war dann Gott vorbehalten, also
Ja.
Religion und Vaterstaat so in dem
Ja.
Sinne. Aber dieser Habitus ist ja trotzdem irgendwie natürlich abgeschwächt, aber immer noch da, ne? Wie du halt sagst. Wenn man auf der Arbeit nicht ganz so funktioniert, dann bekommt man vielleicht die Beförderung nicht, die man möchte. Man bekommt natürlich keine Gehaltserhöhung. Das Ganze wird direkt mit gesellschaftlicher Stellung assoziiert. Leute, die eine höhere Stelle einnehmen, sind gleich auch, werden als ja, attraktiver wahrgenommen, als potenter wahrgenommen und als erfolgreicher, also als in der Gesellschaft höher stehend als ich beispielsweise. Und Ja, dann wird man halt mit dem Urlaub irgendwie belohnt, dass man sein Leben dafür bis dato hingegeben hat und dann kann man froh sein, so. Ich möchte nicht sagen, dass der Urlaub, wie er jetzt gilt, ist ja auch in einem historischen Prozess gewachsen und auch in dem Sinne erkämpft worden. Das ist ja, ich will das jetzt nicht in Abrede stellen, aber man muss sich halt immer fragen, ist der Punkt, an dem man jetzt steht, ist ja nicht das Ende der Geschichte. So, das denken wir ja immer, weil wir jetzt leben und den riesigen historischen Prozess, der dazu geführt hat, dass die Gegenwart
Ja.
ist, den kann man ja überblicken und man glaubt halt, die Gegenwart wäre das Absolute. Dabei ist es auch total relativ zu seinen Umständen.
Ja.
Und ja, warum sollte man nicht eine Gesellschaft erdenken, die sehr viel mehr einen Ausgleich zwischen der Subjektivität und in unserer Gesellschaft habe ich das Gefühl, geht zuweilen der Individualitätskult schon zu weit. Überall heißt es ja, ne, lass das Individuum machen, es ist in Ordnung, freie Entfaltung um jeden Preis. Wo ich mir denke, ja, auch nicht um jeden Preis freie Entfaltung. So, es gibt auch Dinge, letztens habe ich beispielsweise, habe ich mit meiner Schwester also eigentlich nicht diskutiert, aber wir hatten den Fall, dass wir in einem Schnellrestaurant waren und also meine Freundin und ich, und das hatte ich dann meiner Schwester und meinen Eltern erzählt. Und da waren dann zwei Kinder, die unfassbar laut geschrien haben. Und ja, die Eltern hatten das nicht im Griff und haben auch keine Anstalten gemacht, das zu ändern. Ja, und dann kam meine Schwester mit dem Argument, ja, ne, du weißt ja nicht, vielleicht sind die Kinder einfach nicht zu beruhigen, wenn man was sagt. Und da dachte ich mir, nee, Individualitätsauslebung nicht um jeden Preis. Es gibt Grenzen, es gibt Mitmenschen, die man zu respektieren hat. Und klar, dass die Kinder das vielleicht noch nicht wissen, ist die eine Sache, aber dass die Eltern keine Anstalten machen, das verstehe ich dann halt nicht, ne?
Ja.
Und ja, das meine ich halt, dass, ne, dieser Individualitätskult, ich weiß nicht, ob das ein Gegengewicht ist zu den ganzen Beziehungen, in denen man halt heteronom gesteuert ist und nicht autonom, dass das vielleicht so eine Kompensationsbewegung ist. Ne, weiß ich nicht, das sind jetzt alles irgendwie so freie Gedankengänge. Aber zurück zum Thema, eine ausgewogenere Verteilung zwischen der Möglichkeit, sich selbst zu entfalten und zu kultivieren, aber trotzdem Teil einer Gesellschaft zu sein, die solidarisch ist. Die Arbeitswelt besteht nicht nur aus kapitalistischen, profitmaximierenden Unternehmen, die nichts für die Gesellschaft tun. Es gibt natürlich genug Tätigkeiten, die den ganzen Solidarapparat, den man aufgebaut hat und der auch nicht perfekt ist. So, da brauchen wir uns nicht vorspielen, dass in Deutschland natürlich im Vergleich zu anderen vielleicht besser ist, das Sozialsystem, aber mit Sicherheit noch nicht gut.
Ja, genau.
Und ja, das ist halt, ne, das ist halt die Frage. Inwiefern, ne, natürlich bin ich ein Teil der Gesellschaft und muss der Gesellschaft auch, hab auch Verpflichtungen darüber, genauso wie ich Rechte innerhalb der Gesellschaft habe, die ich in Anspruch nehmen kann. Das ist ja auch was Gutes. Und wenn Arbeit bedeutet, diesen Pflichten nachzukommen, dann ist es etwas, das auch einen intrinsischen Wert für mich hat. Beispielsweise die schönste und nachhaltigste Arbeitserfahrung meines Lebens war halt im Zivildienst. Ich habe in einem Jugend- und Kinderheim gearbeitet, war dann dafür zuständig, die Kids zu fahren, zur Schule, zu sonst was, einzukaufen und die Freizeitgestaltung, Hausaufgabenbetreuung. All diese Dinge, in denen ich auch gesehen habe, dass es sehr viele Menschen gibt, die ein familiäres Umfeld hatten, das einen nicht in jeglicher Lage aufgefangen hat, wie es bei mir war. Und wenn Arbeit das bedeutet, dann arbeite ich, glaube ich, auch gerne und brauche auch gar nicht so auf den Urlaub hinzufiebern. Wenn ich dafür dann genug Freizeit eingeräumt bekomme, genau das zu machen oder die Chance zu bekommen.
Ja.
Aber das ist halt die Frage, die ist auch bei dir durchgeschieden. Inwiefern ist das so anerlernt, dass wir es gar nicht können? Dass es eine unfassbare Kraftanstrengung wäre, genau diese Automatismen, diese Mechanismen, die wir anerlernt haben, ne, montags bis freitags zur Arbeit in den meisten Fällen, von morgens bis abends 8 Stunden, eine halbe Stunde Pause und so weiter und so fort.
Ja.
Inwiefern wir genau das rausbekommen, dass man auf einmal Freizeit hat und sich denkt, ja, was mache ich denn damit? Ich glaube, viele haben das im Lockdown auch erfahren, als es zwangsweise dann nach Hause ging, vielleicht auch gar nicht in die Arbeitstätigkeit, weil die Chance des Homeoffice gar nicht gegeben war. Ja. Was fängt man dann an? Klar, die Möglichkeiten mit dem Rausgehen waren auch stark eingeschränkt, keine Frage, man hat mehr Möglichkeiten dann. Aber trotzdem, wie, und da sind wir wieder bei der Erziehung, wir sind bei der Bildung. Wie kann ich mündige Bürger erziehen, die etwas mit sich selbst anfangen können? Jetzt haben wir einen riesen Bogen geschlagen. Wir sind ein bisschen vom Urlaub weggekommen.
Ja, spannend.
Ich würde, wenn du dazu nichts mehr hast, würde ich die Urlaubsthematik gerne noch mit, eigentlich sind zwei Fragen abschließen. Mhm. Mich würde mal interessieren, was war für dich ein sehr schöner Urlaub? Und da brauchst du nur zwei, drei Stichworte. Wo war das? Warum war das so? Punkt. Und was war ein sehr abstoßender Urlaub, den du überhaupt nicht gebraucht hast und der dich wahrscheinlich noch sehr viel mehr angestrengt hat, als es die Arbeitswelt getan hätte?
Ja, sehr gerne. Ein sehr schöner Urlaub war 2000 in Norwegen mit meinem Vater. Ich bin damals mit ihm zum Angeln dorthin gefahren. Also wir hatten wirklich vor, einen Angelurlaub zu machen. Ich war ziemlich stark im Angelfieber und hatte überhaupt keine Ahnung, was für ein prachtvolles, beeindruckendes, hellscheinendes Land da auf mich wartet. Und genauso war es dann auch. Also mich hat die Natur dort regelrecht verspeist und bin den ganzen Tag fasziniert gewesen von den Eindrücken, von der Wildheit, von der Unberührtheit und von den Farben und Lichtern dieses außergewöhnlichen Landes. Wir sind pausenlos von Fjord zu Fjord, See zu See, Lake zu Lake gefahren und haben Fliegenfischen gemacht, was sehr meditativ gewesen ist, uns dann nachher mit dem Fisch selber ernährt. Ich bin meinem Vater da auch sehr nahe gekommen. Das war so ein Vater-Sohn-Urlaub, den ich mir ja nicht besser vorstellen könnte. Wir waren in einer Edelsteinmine und haben dann mit Hammer und Mörtel aus den Wänden die Bergkristalle geklopft. Also es war rundum einfach nur schön und belebend. So, das ist jetzt die gute Geschichte. Und das andere, was mir sofort kam, also das Beispiel für einen regelrecht qualvollen Urlaub, war Türkei 2014. Und zwar wollte ich schon länger mit meiner damaligen Freundin nach meinem BA, meinem Bachelorabschluss, unbedingt eine Rucksackreise machen durch ein bezahlbares Land. Und ich wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass die Türkei doch so gastfreundlich sei und man so schön dort reisen könnte und sich die Ausgrabungsstätten angucken kann, die mich natürlich als Historiker anfichten. Und wir sind also in Istanbul gestartet. Also wir sind dort gelandet. Und das war wie durch die Spieße zu gehen für mich. Ich habe noch nie ein so lautes, derbes und stinkendes und auf mich einprügelndes Surrounding erlebt, wie damals in Istanbul, dass da irgendwie jetzt noch Kultur und natürlich auch sehr alte Geschichte und so weiter beherbergt sind. Das ging mir völlig ab, weil ich einfach von dem Smog, von dem Lärm, von den Basaristen, den Schreienden, von den Bauchladenverkäufern, von den überall stattfindenden brennenden Mülleimern und was weiß ich, sowas von überlagert wurde und dann auch das Gegenteil von Gastfreundschaft erlebt habe. Also auf der ganzen Reise, es war jetzt nicht nur Istanbul, wir sind dann halt in den Süden an die lykische Küste und Taurusgebirge und so weiter nach und nach gereist. Und es war auch von der Natur her sehr, sehr hübsch, sehr beeindruckend und so, jetzt nicht überwältigend, nicht wie Norwegen, aber es war schon interessant. Nur gab es immer wieder Situationen, wo ich gemerkt habe, die wollen vor allen Dingen mein Geld oder unser Geld. Es gab wenige Ausnahmen, wo ich das Gefühl hatte, ich bin hier gerne gesehen als Mensch. Wir sind einige Male in Restaurants oder Cafés oder Bäckereien aufgeschlagen und Und dann haben die gemerkt, wir sind irgendwie Touristen, Deutsche, wie auch immer. Vorher waren die total freundlich zu den Gästen und uns haben sie dann kalt behandelt. Mir wurde von jeder Bank im Land verwehrt, das Geld anständig zu wechseln. Ich musste dafür in diese ominösen Wechselstuben gehen, wo dann Kalaschnikow bewaffnete Aufpasser standen und mich dann ja mehr oder weniger genötigt haben, für einen furchtbar schlechten Kurs von Euro und Lira zu gehen. Ich bin einmal eingefangen worden von einem Lederjackenverkäufer, der hat mich dann in seinen Shop gelockt. Das war auf meinem Geburtstag tatsächlich, weil er mitbekommen hat, dass ich Geburtstag habe und hat mich dann mit seinem Bruder oder was das war, so ein 2 Meter großer Hühne, mehr oder weniger gezwungen, da so eine Jacke für viel Geld zu kaufen, mit Gewaltandrohung und was weiß ich. Also der ganze Urlaub war für mich nur Stress. Es war giftig. Ich habe mich total erschrocken. Ich habe mich auch erschrocken vor der Kultur dort. Ich hatte vorher andere Vorstellungen und das Finale war halt dann, dass sie noch am Flughafen unsere Rucksäcke ausgeschüttet haben. Meinen haben sie dabei zerrissen. Das war ein sehr teurer Rucksack, also die Polizisten dort. Einfach weil wir aussahen wie, was weiß ich, irgendwelche drogenkonsumierenden Hippies oder alles, was mit Fremdenfeindlichkeit zu tun hat. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Und ich kam dann da aus diesem Urlaub nach 4 Wochen zurück. Ich war dermaßen bedient. Ich habe mir geschworen, nie wieder in die Türkei zu fahren. Ja, und bis heute sitzt mir da dieser Urlaub wie so ein Stempel irgendwie im Körper. Und hat bestimmt mit großem Stile, ja, was du gerade gesagt hast, also dieses Urlaubsgefühl konterkariert und eher in ein Stressgefühl umgewandelt. Also so viel zu mir.
Ja, das glaube ich gerne. Ja, einen richtig schlechten Urlaub hatte ich glaube ich noch nicht. Also auf jeden Fall keinen, der sich in einem Atemzug mit deiner Erfahrung setzen ließe. Schön hingegen war auch Schweden, klar, aber davon möchte ich nicht nochmal jetzt sprechen. Und Rom fand ich auch sehr beeindruckend, weil das, ja, meine persönlichen Präferenzen innerhalb des Geschichtsstudiums widerspiegeln. Ich hatte ja auch schon durchscheinen lassen, dass mich irgendetwas irrational zu der Zeit des alten Roms, vor allem der im Ausgang der Republik und im Übergang zur Kaiserzeit zieht, als wenn ich damals in einem vorigen Leben dort gelebt hätte. Irgendwas fasziniert mich wirklich metaphysisch beinahe schon. Und das war für mich auch ein Urlaub, der sehr viel Kraft hatte. Und ja, die öffentlichen Verkehrsmittel in Rom, ich war kurz vorher in London und Paris, sind ja bescheiden. Auf jeden Fall das U-Bahn-System, im Bussystem habe ich mich gar nicht befasst. Wir sind halt die ganze Zeit gelaufen eigentlich. An den südlich gelegenen Ländern nerven mich die Zikaden unfassbar. Das ist kaum zu beschreiben, aber gut, daran muss man sich gewöhnen. Und ja, ich finde Rom durchaus eine sehenswerte Stadt. Und ja, es waren schöne Erlebnisse dabei. Das Pantheon war absolut erstaunlich. Und Forum Romanum war auch Weltklasse. Ja, das war so ein Erlebnis, wo die Atmosphäre mich echt eingesogen hat halt. Aber das auch aus ganz, ganz persönlichen Gründen. Gut, ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit für eine Frage. Die schließt ein bisschen daran an. Und ich hatte dir die Tage ein Meme geschickt. Das ist ja so ein Comic-Strip war das mit vier Bildern, also eine Handlung in 4 Akten quasi. Auf dem waren zwei ja, ne, ganz abstrakte Männchen zu sehen und der eine fragte den anderen, was denn sein Traumberuf sei. Darauf sagt der andere, warum sollte er denn von Arbeit träumen? Ne? Und dann gucken sie sich an und der andere geht dann weg und sagt irgendwie, ja gut, ich muss das Ganze nochmal, muss mein Leben nochmal überdenken. Aber die Frage nach dem Traumberuf, ich glaube, gerade als Kind stellt man sich die und hat man das auch. Über die Implikation können wir uns vielleicht gleich noch unterhalten. Aber was war denn einmal dein Traumberuf als kleiner Stöpsel?
Ich wollte als allererstes Hahn werden. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich wegen des Image der Hahn im Korb. Da war ich noch sehr klein. Ich glaube, da konnte ich noch gar nicht so klar denken. Aber ich habe wohl gesagt, ich werde später mal Hahn. Und dann, als ich ein bisschen realistischer denken konnte, wollte ich Müllmann werden. Warum auch immer, ich kann es heute nicht mehr nachvollziehen. Ich glaube, das war irgendwie für mich ja so beeindruckend, wie die immer die Mülltonnen da auf die großen Fahrzeuge geladen haben, auskippen lassen haben und dann hinten drauf fahren durften auf diesem Trittbrett. Und dann, als ich schon ein bisschen klarer wurde und ein bisschen auch älter und eingeschult war und so, da wollte ich dann Lehrer werden, wegen der vielen Ferien. Also, habe halt mitbekommen, ja, ist doch spannend, passt ja zu dem Thema. Ich habe mitbekommen, dass meine Eltern viel arbeiten mussten und viel weniger Freizeit hatten als ich. Und dass aber die Lehrer ja mit uns Schülern gemeinsam in die Ferien gehen. Und ich hatte ja als Kind, oder man hat ja als Kind einfach sau viel Ferien. Und das war für mich dann der springende Punkt. So, ich will nicht im späteren Leben degradiert werden und noch 30 Tage oder weniger im Jahr frei haben können, sondern ich möchte weiterhin Herbst, Winter, Frühling oder Oster, Sommerferien und dann auch die ganzen kleinen Kapitel wie Karnevalsferien, Pfingstferien, ich weiß nicht, was es da so gab. Das möchte ich weiterhin in dem Maße
Ja.
auch haben und erleben können. Spannend, ne? Also
Das ist total interessant. Also hatte ich zu dieser Zeit auch irgendwo also das Bewusstsein war in dir schon, dass Arbeit etwas ist, was nicht schön ist oder nicht schön sein kann. Ne, du hast erzählt, bei deinen Eltern hast du gesehen, dass sie sehr viel
ja.
gearbeitet haben. Jetzt vermute ich auch mal, dass das vielleicht auch die Zufriedenheit deiner Eltern mit den damaligen Berufen nicht allzu hoch gewesen ist, weil in dir ja dieser Impuls kam, na, Arbeit ist nichts Cooles
Ja.
und ich möchte viel weg von der Arbeit sein. Was kommt da? Ach so, meine Lehrer. Das ist total spannend, dass dieser Gedanke so früh schon transportiert wurde.
Ja, also es wurde mir nicht vorgelebt, dass Arbeit was Schönes sei. Ich meine, Arbeit kann ja auch eine Familie zerstören. Eine Familie lebt ja auch vom Zusammensein und miteinander und vielleicht sogar regelmäßigen Ritualen. Wenn jetzt aber Papa oder Mama oder also schlimmerdings beide die ganze Zeit gestresst sind und fort sind durch die Arbeit, dann kann das Familienleben ja so gar nicht stattfinden. Das kriegt ein Kind natürlich extrem mit. Ja, das hat dann auch entsprechend starke Auswirkungen auf die Dynamik.
Kinder werden schon im quasi Säuglingsalter schon
Ja,
zu
richtig.
Tagesmüttern oder so gegeben.
Ja.
Das ist ja auch total dramatisch, finde ich. Gerade so die ersten Jahre, wo ich mir einbilde, dass die Beziehungsgrundlage für das spätere Leben gelegt wird, gerade auch durch die körperliche Nähe. Ich glaube, dass das nicht zu unterschätzen ist, das Kind auf dem eigenen Herzen zu tragen, erstmal für die eigene Bindung, aber auch vor allem für die des Kindes, diese körperliche Wärme, die Nähe zu empfinden. Und dann bist du irgendwie 9 Stunden oder so
Ja,
bei
ja.
einer Tagesmutter oder Tagesvater und wirst abgeholt. Dann hat man noch 2, 3, 4 Stunden Programm und dann geht's ins Bett. Also das Kind verbringt mehr Zeit dann in der Kita beziehungsweise beim Tagesmuttervater
Richtig.
als zu Hause, ne? Und das
Ja,
kann massig
natürlich.
Eindruck hinterlassen.
So viel Eindruck, dass das Kind dann später einen anderen Weg einschlagen möchte und als Lehrer einfach viel mehr Freizeit haben will, um mit der Familie auch dann zusammenbleiben zu können. Ja, spannend. Kann man alles wirklich hinterfragen, ja, und auch mal an den Pranger stellen, den sogenannten, was wir hier als Menschheit für Systeme entwickelt haben. Vorhin hast du noch kurz davon gesprochen, dass dieser Individualitätsanspruch sehr gigantisch wirkt, teilweise vielleicht sogar schon pathologisch. Und das geht ja unbedingt einher mit dem neoliberalen Grundgedanken, den das System atmet. Ja, dass wir sozusagen als Einzelner gefordert sind, dass wir uns als Einzelnen emporbringen müssen, um letztlich in diesem Raubtierkapitalismus bestehen zu können. Survival of the fittest, hat ja Charles Darwin mal gesagt, und das wird dann als Sozialdarwinismus eben angewandt. Und da geht es dann eben darum, sich selbst der Nächste zu sein und ja, mit sich selbst sozusagen diesen Kampf zu streiten und dabei möglichst ja bei sich selbst auch zu bleiben und zu landen. Und das widerspricht natürlich Schwarmintelligenz und Kollektivismus und Gemeinschaft und Sittentum etc. Also hebelt einfach das Grundlegende mal komplett aus, und dann hast du dann nachher so ja große Gewinner wie Jeff Bezos oder Elon Musk oder Bill Gates.
Ja, und das produziert ja auch wahnsinnigen Druck. Also da können wir ja zu ganz vielen, vielen Themen, die wir auch bereits schon
Ja.
angesprochen haben, wieder zurückfinden. Thema
Ja.
Männlichkeit. Das Männlichkeitsideal wird heutzutage nicht mit einem antiken Krieger gleichgesetzt, der für die Polis in die Schlacht reitet. Es ist heute der erfolgreiche Geschäftsmann, der attraktiv wirkt, ne? Er kann sich in der Gesellschaft durchsetzen. Er hat diese Merkmale, die gefragt sind. Ob das jetzt, ne, individuell bei jedem stimmt, sei dahingestellt. Aber dieser Druck, den habe ich auch immer gespürt. Ich habe mich nie als potentes Männchen wahrgenommen, sei es jetzt von den körperlichen Attributen, sei es von Schönheitsidealen her oder von so, ne, in der Schule Beliebtheitsideale. Ne, das Beliebtsein ist vielleicht in der Schule genau das, was heute dann die berufliche, gesellschaftliche Stellung mit einherbringt. Das sind ja alles Druckerwartungen, Druckempfindungen auf das Individuum, und das Individuum versucht sich anzupassen dann, ne, reitet vielleicht von seinem eigenen Selbst weg, wird todunglücklich, es zerbricht vielleicht daran, ne, oder es will es halt nicht, aber der Druck ist ja immer da, und ne, Außenseiter zu sein, ohne dass man irgendwie Leute
Ja.
findet, die ähnlich denken. Dann ist man isoliert, und was Isolation mit sich bringt, das haben viele in den
So
letzten
ist
2
es.
Jahren jetzt gemerkt. Und dass das absolut psychologisch zerstörend sein
Ja.
kann, darüber brauchen wir nicht reden. Man muss sich einfach ins Gedächtnis rufen, dass wir eigentlich in der privilegierten Situation sind, dass die Notwendigkeit von Arbeit nicht mehr daran
Richtig.
gekoppelt ist, zu überleben. Wir sind nicht Bauern im Mittelalter, die raus müssen, die arbeiten müssen, weil sie sonst nicht durch den Winter
Ja.
kommen, vielleicht auch nicht durch die nächste Woche. Ne? Wir sind durch die technische, durch die industrielle Revolution und jetzt durch die digitale Revolution eigentlich in der Lage, diese Grundbedürfnisse, die Jahrtausende die Notwendigkeit von Arbeit bedingt haben, dass die relativ einfach mit relativ wenig Manpower
Ja.
abgedeckt werden kann. Aber das geht ja total konform mit dem, was sich mit der industriellen Revolution entwickelt hat, was du schon angesprochen hast. Der Liberalismus bzw. Kapitalismus, wie auch immer man es nennen möchte. Das ist halt genau, hat dieses neue Normenbild gesetzt. Früher war doch niemand stolz darauf, irgendwie, was weiß ich, so und so viel Mais gepflanzt zu haben. Oder Mais kommt aus Südamerika, ich weiß nicht, im Mittelalter gab es das wahrscheinlich hier nicht, aber ist auch egal, ne? Oder
Ja,
Weizen
grün.
oder sonst was, ne?
Also
Man
Dinkel
war
wurde viel
vielleicht,
gepflanzt.
ne, man,
Und gern.
ja, beispielsweise, ne, das kam dann irgendwann vielleicht auch mit der calvinistischen Auslegung des Protestantismus, ne? Da ist halt Verbindung mit Arbeit und Erfolg ist halt die Art und Weise, wie Gott einen zeigt, dass man auserwählt ist. Ja, darüber kann man sprechen. Aber da war man doch nicht stolz darauf, auf dem Feld zu stehen. Da war ja, das Idealbild war ja dann bei den Adligen blass zu
Ja,
sein, um genau zu
richtig.
zeigen, dass ich nicht arbeiten muss. Ne, aber das hat das halt das System sehr gut verstanden, ob jetzt willentlich oder nicht, das möchte ich hier nicht sagen, das hat sich wahrscheinlich einfach entwickelt, da ist ja kein Masterplan in dem Sinne vielleicht hinter, vielleicht gibt es Denker, die das mit gedacht haben, aber ne, so eine komplexe Entwicklung zu steuern von Einzelpersonen, das halte ich für recht ausgeschlossen, aber ist auch egal. Auf jeden Fall hat das System es ganz gut verstanden, Wert, gesellschaftlichen Wert, individuellen Wert an die Arbeit zu koppeln und an die Produktivität zu koppeln. Und früher warst du ein guter Bürger, ne? Es gab keine soziale Durchlässigkeit. Der Stand, in dem du geboren wurdest, war höchstwahrscheinlich auch der Stand, in dem du gestorben bist. Und da hat man den Wert dann aus der Stellung zu Gott beispielsweise gezogen, aus seiner Religion. Ne, ich will nicht sagen, dass das besser ist als das jetzige System, weil ne, Freiheiten durchaus in einem unfassbar höheren Verhältnis da sind. Soziale Durchlässigkeit ist da. Sie ist aber auch nicht so da, wie man sich das vorstellt, wenn man irgendwie sich selbst, das ist ein Tellerwäscher zum Millionär-Phrase, den American Dream vor Augen führt. Das ist halt auch nicht wirklich gegeben, in Europa noch mehr als in Amerika. Aber wir sind halt weg von dieser Gesellschaft, die arbeiten muss, weil sie überleben muss, weil sie halt von der Hand in den Mund lebt, zu einer Gesellschaft, die arbeitet, um noch mehr zu produzieren. Und was das Ganze mit sich bringt in einer Umwelt mit endlichen Ressourcen, das weiß jeder. So, das kann jeder sich einmal ausrechnen, indem er das Beispiel aufführt. Unendlicher Wachstum geht nicht in einem endlichen Raum. Es ist pervers, wenn man drüber nachdenkt. Mhm. Es ist einfach pervers. So, und dann, ne, Kinder träumen davon, einen bestimmten Beruf auszuüben. Das kann ja auch schön sein, wenn das wirklich ne, zur Selbstkultivierung und so führt. Aber wie viele träumen, ja, ich habe beispielsweise davon geträumt, Kranfahrer zu werden. Also von so großen Krans, weil große Maschinen als kleiner Junge für mich total beeindruckend waren, ne? Das sind ja dann, ne, das hat ja an sich keinen Hand und Fuß. Aber was willst du mal werden? Ich weiß noch, diese ganzen Poesiealben, die man dann für Klassenkameraden geschrieben hat, das ist stimmt, immer eine Frage, was willst du werden und so weiter. Ne, und wer schreibt da rein glücklich?
Reich haben wir welche bei mir reingeschrieben.
Ja, oder ich möchte ein guter Vater, eine gute Mutter oder ein guter Partner werden. Das schreibt ja niemand da rein. So, ne, daran sieht man schon, dass es von Kindesbeinen an anders verstanden wird. Der eigene Lebensentwurf wird immer an den Beruf gekoppelt.
Ja. Und heutzutage ist ja auch der Wert des Berufes häufig darauf reduziert, wie viel ich verdiene mit dem, was ich tue. Also es hat immer noch diesen absurd, abstrakten Geldwertcharakter. Also hast du nichts, bist du nichts. Ne? Und schabe Häuslebauer irgendwie so. Das ist schon ziemlich weit weg von dem, was uns gut tun würde, weil das ganze System darauf fußt. Also wir werden ja nicht dahin erzogen, unsere Potenziale voll auszuschöpfen. Und dann beruflich, wie hast du vorhin gesagt, irgendwie so sozialdienlich oder gesellschaftsdienlich einzubringen, sondern ja, ein materialistisches Verständnis zu entwickeln, ein monetaristisches Verständnis von, wie funktioniert das gesellschaftliche Leben und wie kann ich da beruflich möglichst viel Futter machen, wie kann der Rubel rollen, damit ich kaufen und konsumieren kann. Was ja offenbar so das zentrale tragende Element unserer Konsumgesellschaft ist. Noch ganz kurz, abschließend ein Buchtipp. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwann erwähnt habe, aber es passt ganz gut, weil du ja auch vorhin gesagt hast, es gibt halt schon viele Beruflichkeiten, die für unsere Gesellschaft gut sind, die wir brauchen als Gesellschaft, wo die Menschen, die dort arbeiten, einen Sinn erkennen. Und es gibt also ein Buch, ich weiß gerade nicht, wie der Autor heißt, das beschäftigt sich mit der Frage, also auch anhand von Erhebungen, wie viele Menschen in unseren wohlständigen Ländern haben denn das Gefühl, einen sinnvollen, für sie guten Job zu erfüllen. Und kommt dann eben zur Konklusion, dass es über 90% sind, die also das Gegenteil empfinden. Und deswegen heißt das Buch auch Bullshit-Jobs. Ja, also die wirklich für sich verstehen, dieser Job ist letztlich total redundant. Das komplette Mittelmanagement zum Beispiel braucht kein Schwein. Das sind dann die, die in den Seniorenheimen kontrollieren, dass diese Minutenbögen vernünftig ausgefüllt worden sind, dass die Minutenpflege vernünftig durchgebracht wird und so weiter. Also es gibt wirklich ganze Rubriken, ganze Sparten, ganze Anhäufungen von Bullshit-Jobs, die wir einfach mal so tilgen könnten. Aber was ist dann mit den Leuten? Ja, dann haben die eben gar nichts. Und da ist dann die Frage, was könnten wir stattdessen für Jobs schaffen und so. Aber das ist eine Gesellschaftsfrage schon wieder, die nicht in unseren Händen liegt. Und momentan habe ich nicht das Gefühl, dass wir uns da jemals hin entwickeln können werden, solange wir eine süchtige Gesellschaft bleiben. Ja, süchtig nach Rausch, nach Adrenalin, nach Geld, nach Konsum etc. Das funktioniert einfach nicht zusammen. Mal schauen, was die Zukunft so bringt, ne?
Ja. David Graeber.
Ja, genau, richtig. David
Graeber. Übrigens, Dankeschön, der Autor. Ich habe es eben.
Bullshit-Jobs, ja, sehr zu empfehlen. Es ist bittersüß, dieses Buch zu lesen. Bittersweet.
Umso mehr freuen wir uns natürlich, hier zu sein und miteinander zu sprechen und darüber. Ja, vielleicht irgendwann, jetzt sind wir wieder im Zukunftsmarco, aber nein, wir tun ja auch was dafür. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir von dieser Kreativität irgendwann halbwegs leben können. Und ja, das wäre auf die Frage, wenn ich sie mir jetzt nochmal stellen sollte, was mein Traumberuf wäre, dann wäre es ein kreatives Leben zu führen und dafür bezahlt zu werden. Und Kreativität heißt halt einfach für mich lebendig sein, schöpferisch zu sein. Und das muss jetzt nicht mal ein Buch schreiben, das muss jetzt auch nicht mal ein Gemälde malen. Kreativität auszuleben, gut, ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich meinen Garten bestelle. Aber das ist natürlich auch schon Kreativität. Und ja, etwas zu schaffen, einen Mehrwert zu schaffen, vor allem für die Welt und nicht etwas Materielles zu schaffen, was die Welt näher an den Abgrund bringt. Das meine ich mit Kreativität, also wirklich lebendige Kreativität, die auch lebendig hält und nicht tot macht. Ich kann natürlich auch schaffend sein, indem ich Drogen produziere, aber also so synthetischen, ich meine jetzt nicht Psilocybin oder sowas, dessen medizinischer Wert noch nicht vollkommen erkannt ist, so, wo es starke Indizien gibt, dass es da sehr viel zu entdecken gibt. Ich meine jetzt sowas wie
Crystal
oder Croc oder sonst was halt wirklich einen zerstört. Und das wäre meine jetzige Antwort darauf. Und man fragt sich halt dann immer wieder, ne, mit der Erkenntnis von heute, wie hätte ich mein Leben verlebt? Das sind halt diese Gedankenspiele, die man immer wieder anstellt, die aber absolut irrelevant sind und ja, ne, die ich auch mittlerweile relativ gut als, ne, einfach impulsgetrieben, okay, der Gedanke entsteht und vergeht, ganz im buddhistischen Sinne, dass ich daran keinen größeren Mehrwert hänge und ihn nicht zu lange im Bewusstsein oder mit Bewusstsein belohne. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr konntet vielleicht etwas mitnehmen oder ihr widersprecht uns, das ist natürlich auch sehr gerne gewünscht. Dafür habt ihr die Möglichkeit zu kommentieren, entweder direkt unter der Folge in der Kommentarfunktion des Players oder auch auf unserer Homepage, das geht beides. Da haben wir schon in beiden Fällen auch Feedback bekommen, dafür auch nochmal danke. Danke an unsere Patreons und wenn ihr dazu Informationen wollt, dann könnt ihr dem Outro alle nötigen Informationen entnehmen. Melvin, vielen Dank für das Gespräch und dein Urlaub hat gestartet. Ich hoffe, dieser Urlaub ist eher ein Beispiel der ersten Kategorie aus deinen Beispielen, denn der aus der zweiten. Und ja, wir hören uns das nächste Mal wahrscheinlich, wenn ich umgezogen bin, dann können wir vielleicht eine neue Ankommen-Folge aufnehmen, wie damals. Es ist noch immer eine meiner liebsten Folgen, muss ich sagen, nach deinem Umzug. Aber bei meinem Umzug geht es halt nicht so weit, dass es sich lohnen würde, von einem neuen Setting zu sprechen. Naja, ja, ich verwende meinen Urlaub für einen Umzug, auch das muss sein, aber mein Arbeitgeber stellt mir halt einen Sonderurlaubstag für einen Umzug in Rechnung und immerhin bekomme ich dann einen Urlaubstag da hinzu. Da so muss ich nicht alles darauf verwenden. Aber nein, für einen Umzug macht man das, macht man das tatsächlich auch gerne. Ja, liebe HörerInnen, wir wünschen euch bis zur nächsten Folge natürlich
Liebe und Vertrauen. Bis zum nächsten Mal.
Jo, das war's mal wieder von uns. Wir freuen uns über Kommentare auf unserer Seite www.logos-podcast.de. Dort findet ihr also alle Folgen unter der Rubrik Podcast und könnt auch Kommentare einfügen. Bis bald.